Tag 07, 28. Februar 2007, Hongkong, Mittwoch. Ort, Hongkong. Wetter, 22 Grad Celsius, bewölkt, Hochnebel. Heute sollte erneut ein Ausflug ins Hinterland von Hongkong erfolgen und ich war gespannt, wie es mit dem Besuch des Marktes werden würde. Doch bevor ich mich der Reiseleitung für diesen Tag anverdauen konnte, musste ich den Abfahrtspunkt für den heutigen Tag finden. Zu diesem Zwecke hatte ich mir am Vortag den Buchstaben für den Ausgang gut eingeprägt, damit ich so nah wie nur irgend möglich ans Tageslicht komme. Leider nutzte mir dieses Wissen nichts, denn weit und breit war kein Hinweis zu entdecken, der mich zu diesem Ausgang bringen würde. So wählte ich einen Ausgang, der hoffentlich in der Nähe meines Zieles liegen würde. Ich war selber erstaunt, dass es klappte. Ich erreichte das Tageslicht auf der Nathan Road. Einer der Straßen von Kowloon, wo während des Tages eine hohe Dichte an Menschen und Fahrzeugen herrscht. Doch jetzt, um 8 Uhr in der Früh, wirkte es für Hongkong-Verhältnisse wie ausgestorben. Der heutige Ausflug begann ausgesprochen positiv, zumindest aus meiner Sicht, denn es gab nur zwei Teilnehmer. Richard, der Reiseleiter für den Tag, meinte, dass er in der Woche zuvor rund 21 Teilnehmer gehabt hatte. Welch ein Unterschied! Bis zu unserem ersten Tagesziel, der Thai Futai Mandarines Mansion, erhielten wir allerlei wissenswerte Hintergrundinformationen zum Tagesprogramm und China im Allgemeinen. Richard präsentierte es mit solch einer Überzeugung und Begeisterung, dass man ernsthaft darüber nachzudenken begann, ob nicht doch zukünftig solch ein Besuch mal auf meinem Reiseplan stehen sollte. Das Thai Futai Mandarine Herrenhaus machte einen wirklich herrschaftlichen Eindruck. Auch wenn dieses Haus aus dem Jahre 1865 stammte, ließ es erahnen, wie eindrucksvoll man es verstand zu bauen. Von außen wirkte das Genbude durch seine massiven Mauern sehr ehrfurchteinflößend. Innen war es so angelegt, dass es trotz seiner massiven Bauweise lichtdurchflutet war. Trat man durch die Tür, gelangte man erst einmal in einen kleinen Innenhof, um den herum die verschiedensten Räume gruppiert waren. Im Grunde hatten wir Glück, dass wir dieses Gebäude in dieser Pracht noch bestaunen konnten, denn erst vor rund 25 Jahren hatte man es unter Denkmalschutz gestellt. Bis dahin war es für allerlei Zwecke missbraucht worden und wäre sicherlich irgendwann nur noch eine Ruine gewesen. Besonders bemerkenswert waren Richards Ausführungen zum Thema Kochen. Wir waren bei unserem Streifzug nämlich auch in der Küche vorbeigekommen und uns wurde dort ein großer, in eine Art Mauer eingelassener Wok präsentiert. Dabei kam man auf die Frage, wie man hier überhaupt gekocht hatte, denn es gab im gesamten Gebiet nichts an Brennmaterial außer Stroh, welches von der Ernte übrig gebliebenen war. So ein Strohfeuer brannte massen nicht sonderlich lange und so hatte man irgendwann das Wokkochen bevorzugt, da man bei einer größtmöglichen Fläche so schnell wie möglich das Essen zubereiten konnte. So war aus der Not eine Kochkunst entwickelt worden, die heute zu den gesündesten zählt. Das Herrenhaus befand sich im Ort Fentin Tsuen, wo es neben diesem Gebäude noch eine Vielzahl anderer historischer Gebäude zu betrachten gab. Dabei hatte der Kontrast zwischen den modernen Genbauiden und der althergebrachten Bausubstanz seinen ganz eigenen Reiz, da sie so recht nicht zusammenfassten. Auf diesem Rundgang bekam man einen schönen Einblick, wie hier gelebt und gebaut worden war. Bei unserem nächsten Halt besuchten wir ein Dorf, welches schon im 16. Jahrhundert mit einer stattlichen Baue eingefasst worden war, damit man Kriegszeiten besser und sicher überstehen konnte. Die Mauer selber hatte etwa eine Stärke von 1,5 bis 2 Meter. Die Fläche, die sie umfasste, war nicht sonderlich üppig und ich war der Überzeugung, dass man schon Chinese sein muss, um auf solch einer Fläche leben zu können. Es war auf jeden Fall mehr als eindrucksvoll. Bevor wir den Ort betreten hatten, stand noch ein Besuch eines Tempels auf dem Programm. Hier erhielten wir allerlei Informationen zu Sitten und Gebräuchen und so verstand ich etliche Verhaltensweisen der Besucher viel besser. So wurden gerne und viele Räucherstäbe in verschiedensten Größen entzündet, die dann verschieden lang vor sich hin rauchten. Je länger sie rauchten, umso länger wurde der Kontakt zu den Ahnen oder umso nachdrücklicher wurden die diversen Wünsche manifestiert. Da es in den Tempeln zumeist verschiedenste Gottheiten gab, wurden die Räucherstäbe entweder bei dem Gott, von dem der einem schon früher geholfen hatte, oder dem, von dem man sich die beste Hilfe versprach, aufgebaut. Wenn man sich nicht ganz sicher war, so verteilte man seine Stäbchen lieber gleichmäßig vor allen. Auch der nächste Halt hatte einen spirituellen Ort zum Ziel. Hier besuchten wir einen Wunschbaum. Man konnte hier seine Wünsche in Form von Papiersymbolen und so weiter zum Ausdruck bringen, indem man diese Symbole in den Baum hing. Leider hatte der alte Baum dieses nicht ganz schadlos überlebt und heute wurde er durch einen Zaun geschützt und ein neuer Baum wurde auch schon gepflanzt. Doch aufhängen sollte man die Gegenstände an einer Holzwand mit Hacken zu Füßen des Baumes. Inwieweit man sich daran hält, bleibt abzuwarten. Da dies eine Pilgerstätte von besonderen Ausmaßen darstellte, gab es neben einem gut organisierten Parkplatz auch eine 5-Sterne-Toilette. Natürlich musste auch sie besucht werden und in der Tat war sie ausgesprochen schick und modern. Zudem war sie von vielerlei Blumen geschmückt und machte ziemlich was her. Den Abschluss der Fahrt bildete der erneute Besuch eines Tempels, welcher nicht weniger interessant war als die Besuche vorher. Das Einzige war, dass bei dem vielen Räucherstäbchen zumeist eine wirklich dicke Luft herrschte. Nun aber, wo ich zu verstehen glaubte, wie das Ganze zusammenhing, betrachtete ich alles mit anderen Augen. Dem Tempelbesuch folgte der bei ihm gelegene Straßenmarkt. Dort gab es Obst, Gemüse, Fleisch und allerlei mehr zu kaufen. An einem Stand wurde Fleisch, ordentlich lecker gebraten, angeboten und dem konnte ich dieses Mal nicht widerstehen und erstand für 20 Hongkong-Dollar, 2 Euro, einen ordentlichen Batzen an mundgerecht zurechtgeschnittenen Fleischstückchen. Auf dem weiteren Weg über den Markt konnte ich nicht wiedersehen und probierte den Gaumengenuss und ich war froh, dass Geruch und Geschmack wahrlich gut zusammenpassten. Den Abschluss dieses Tagesausfluges bildete ein außerplanmäßiger Stopp in einem Eisenbahnmuseum. Dort gab es viele Fotos aus früheren Zeiten zu sehen und dies nicht nur mit Eisenbahnmotiven. Auch konnte Richard uns Hinweise geben, wie es heute aussieht, weil wir es an diesem Tag gesehen hatten, oder er es uns beschrieb und wie es vor 50 Jahren hier aussah und es war teilweise extrem, welch ein Wandel vonstatten gegangen ist. Als die Fahrt in Hongkong seinen Abschluss gefunden hatte, marschierte ich zum Hafen der Star Ferry. Hier ließ ich mich erst einmal nieder und genoss mein Mittagessen, was zwar kalt geworden war, doch noch immer hervorragend mundete. So frisch gestärkt sah ich mich in der Lage, mit einer der Star Ferries von Kowloon zurück nach Hongkong Island zu fahren. Auch wenn es nur ein kurzer Weg war, wollte ich dies auf keinen Fall verpassen wollen. Dank meiner Octopus-Card ging es ohne Probleme bis zur Boot und nach kurzem Warten konnte die Fähre bestiegen werden. Während der Überfahrt konnte ich mich nicht so recht auf dem Ausblick konzentrieren, denn das Geschunkel begann recht schnell bei mir seine Wirkung zu tun und mir wurde zunehmend übler. Trotzdem bekam ich mit, welch eine hohe Verkehrsdichte herrschte und wenn man nicht genau hinsah, sah man sich jeden Moment mit irgendeinem der anderen Schiffe kollidieren. Alles in allem war ich dann aber froh, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Bevor ich zur Herberge zurückkehren wollte, war es mich wichtig herauszufinden, wo und wie ich nach Macau kommen würde. Dazu lief ich den Bereich des Hafens an, nachdem dort die Fähre ablegen sollte. In die Nähe kam ich mal wieder ohne Probleme, doch im Detail musste ich doch erneut lange suchen, bis ich schließlich das Gebäude und dann in ihm die Schalter für den Fahrkartenvertrieb fand. Mit diesem Wissen war ich in der Lage, in Kürze meinen Ausflug nach Macau durchführen zu können. Ich prägte mir zudem noch den Weg zur U-Bahn ein und so wurde diesem Ausflug wohl keine ernsthaften Probleme im Wege stehen. Warum mich dieser Tag so ermüdet hatte, weiß ich nicht, doch als ich in der Herberge ankam, fiel ich wie tot aufs Bett und ich war froh, dass ich es trotzdem noch schaffte, eine ausführliche Sitzung im Internetcafé einzulegen. Dieses Mal hatte ich aber meine Kopfhörer mit Lärmunterdrückung mitgenommen und so ließ sich die brutale Lärmkulisse einigermaßen gut überstehen.